Willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk Podcast. Heute was ganz Besonderes, denn wir haben heute einen Gastmoderator, Thomas.
Ja, Klaus, grüß dich, hallo.
Wie kommt es dazu, dass du, also ich habe dich jetzt ausgetauscht, Sascha und Daniel, das hat nicht mehr gepasst, wir müssen jetzt eigentlich mal ein bisschen Audition machen für neue Kollegen. Wie kommt es dazu, dass du mit mir hier Podcast moderierst? Wer bist du?
Ja, erstmal.
Was fällt dir ein?
Natürlich habe ich mir das hart erarbeitet. Ja? Ich habe alle Folgen des Abwasser-Podcasts bis zum Ende durchgehört, inklusive der längsten Folge. Die ging, wenn ich mich richtig erinnere, über Blackout. Ja? Und da sagtest du, Klaus, irgendwie so in Minute 90, also wer jetzt ernsthaft noch zuhört, der soll sich bei mir melden und er wird dann als Gastmoderator in einer der nächsten Folgen eingeladen. Und dann habe ich, du kennst mich, ich nehme dich da beim Wort, ich habe mein Telefon gegriffen, habe dich kontaktiert. Naja, und jetzt zeichnen wir heute, die wievielte Folge eigentlich auf? Hast du einen Überblick?
Keine also aktuell sind, glaube ich, 103 Folgen veröffentlicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Das heißt, auf der IFAD haben wir ja die 100. Folge aufgenommen. Und jetzt geht es straff auf die 200 dann irgendwann zu. Aber Thomas, dann erzähl doch mal kurz was über dich. Wie heißt du komplett? Wir haben ja nur deinen Vornamen bisher genannt. Was machst du so im normalen Leben? Warum hast du so viel Zeit, den Podcast zu hören?
Ja, spannend. Ja, ich habe, also puh, Gegenfrage, die lange Version oder die kurze? Also die kurze Version.
Fang mal an, ich halte dich dann ab, wenn du zu viel laberst.
Ja, genau, sehr schön. Nee, also die kurze Version ganz einfach. Thomas Kreiter, der volle Name. Und ich bin jetzt im dritten Jahr Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Trier. Und naja, ich höre Podcasts einfach ganz gerne, um auch Themen, die ihr so diskutiert, sind ja auch oft aktuelle, spannende Themen, also dann auch wirklich so in die Vorlesung einfließen zu lassen. Und ich habe Zeit, weil ich, ich bin Grenzgänger, also ich lebe im Saarland und Trier ist ja in Rheinland-Pfalz bekanntlich. Und da fahre ich dann irgendwie so 30, 40 Minuten mit dem Auto und da habe ich dann Zeit, den Podcast zu hören, ganz genau. Ja.
Genau, und du bist also erstmal top, dass du natürlich da Werbung machst. Du bist gerade bei dir entspannt im Musikzimmer. Ich habe gehört, du hast dir ein Bierchen nebenbei aufgestellt.
Tatsächlich, ja. Ich habe mich inspirieren lassen von dem Medienprofessor Harald Lech. Ich glaube, der ist zwar Physiker, aber der trinkt auch immer ein Bierchen, wenn er irgendwo zu Talkrunden eingeladen ist. Da dachte ich, wenn der das darf, dann darf ich das doch auch.
Okay. Ja, wir haben ja nicht nur gesagt, wir laden dich als Gastmoderator ein, sondern du darfst dir auch noch ein Thema aussuchen. Von daher, da haben wir ja vorher schon mal ein bisschen gequatscht. Welches Thema haben wir uns denn ausgesucht?
Genau, das Thema ist die Geschichte der Abwassertechnik oder die Geschichte der Abwasserreinigung. Und zwar bin ich draufgekommen, ich meine, an dem Tag hatten wir auch telefoniert. Ich war auf dem Nachhauseweg quasi jetzt Anfang des Jahres aus dem Skiurlaub. Ja? Und da hat man noch ein bisschen Zeit im Gepäck und da dachte ich, komm, Familie, wir machen doch mal einen Einkehrschwung am Schloss Neuschwanstein. Ja, kennt man, man fährt aber immer so vorbei und im Sommer habe ich ehrlich gesagt auch eher wenig Lust, mich da in die Massen zu stürzen. Aber so im Frühjahr, also Winter, sind die Besucherzahlen doch eher moderat. Und da dachte ich, komm, da machen wir doch mal hier eine Besichtigungsrunde. Ja, gesagt, getan, angehalten und da stand ich da. Ein paar Minuten musste man doch warten, so über die Brüstung gelehnt und sah so ein, erstmal ein Rohr irgendwie unter der Mauer so ins Gelände, im Gelände liegen. Und dann konnte ich im ersten Augenblick jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt Abwasser ist, weil es lagen schon so ein paar weiße Tücher so links und rechts dieses maroden, muss man dazu sagen, Rohrs. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, ist Bug or Feature? Ja, so, machten die das jetzt ernsthaft so? Entsorgen die jetzt hier so einfach mal in die freie Wildbahn ihr Abwasser? Konnte ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Und dann hat sich so der Gedanke entwickelt, naja, wie ist das eigentlich alles entstanden, was wir heute so sehen? Ja, und dann dachte ich, das wäre doch bestimmt mal ein spannendes Thema für einen Podcast, dass wir uns mal mit der Geschichte der Abwasserreinigung oder uns über die Geschichte der Abwasserreinigung unterhalten. Ja.
Nur mal funny story übrigens, ne? Ich war auch letztes Jahr beim Schloss Neuschwanstein. Die Bratwurst ganz oben, am allerletzten Bratwurststand, ist so günstig gewesen und gut, ne? Ja. Hat man eine Brezel für 1,50 Euro gekriegt und eine Bratwurst für 2 Euro. Und vorher war alles mega teuer. Also muss ich euch empfehlen, wenn ihr zum Schloss Neuschwanstein geht und euch verpflegt, ganz oben, kurz vorm Einlass, da müsst ihr euch die Bratwurst kaufen. Okay. Jetzt hast du gesagt, du durftest als Gastmoderator, du darfst dir das Thema aussuchen. Und das Dritte, was du dir noch aussuchen durftest, war auch noch was?
Oh, jetzt muss mir auf die Sprünge helfen. Jetzt stehe ich am Schlauch.
Na, den Gast.
Das natürlich. Ich meine, klar, beim Gast, darf ich die Katze schon aus dem Sack lassen? Ich
meine, natürlich.
Ja, unser Gast zum Thema Geschichte der Abwasserreinigung ist der Thomas Ukschies. Auf den bin ich aufmerksam geworden. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Feinrechen in der Abwasserreinigung. Ja, Untertitel Planung und störungsfreier Betrieb für kommunale Kläranlagen. Und in dieser Literatur gibt es ein, wie ich meine, sehr umfangreiches Kapitel zur Geschichte der Abwasserreinigung. Und da dachte ich, naja, dann laden wir doch den Thomas als Experten sozusagen nochmal heute hier in unsere Runde ein. Und das haben wir getan.
Ja. Thomas und Thomas, zwei Thomasse. Thomasse, ja. Thomas, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Du hörst schon die ganze Zeit zu, du bist dabei. Ich sag mal, du bist beim Entsorgungsverband Saar. Du bist dort Chef von der Planungsabteilung. Ist das richtig so?
Bauabteilung.
Genau. Und das qualifiziert dich natürlich schon mal so als Experte. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und zwar, jetzt kommen wir auch wieder das Bild. Wir haben uns, glaube ich, an der IFAD vor 8 Jahren oder so mal kennengelernt. Auch beim Bierchen trinken. Da gibt es eine funny Anekdote. Wir hatten da noch keine Kühlschränke wie dieses Mal auf der IFAD. Und da hat der Chef des Münchner Kanalnetz damals zu mir gesagt, da standen wir an diesem Messestand, da standst du daneben, der Herr Simon, wenn du dich erinnerst. Und dann sagte er so zu mir, Klaus, toller Messestand, das ist das absolut beste pisswarme Weizen, das ich jemals getrunken habe. Und das ist noch so meine Erinnerung an den Abend, das war richtig toll. Da haben wir uns kennengelernt und fand ich das ganz toll, als der Thomas Kreiter vorgeschlagen hat, ich muss jetzt mal Vor- und Nachname sagen, dich hier einzuladen. Da habe ich gesagt, ey, den kenne ich doch, endlich spreche ich den mal wieder. Und dann laden wir dich immer ein. Was kann man noch über dich sagen? Erzähl mal was zu dir. Was machst du so? Wie kommst du dazu, ein Buch zu schreiben? Was muss man noch zu dir wissen?
Ach, was muss man zu mir wissen? Ich bin auch ein Biertrinker, unterbrochen von gelegentlichen Wein- und Sektperioden. Ich bin da also flexibel. Ja, was muss man von mir wissen? Du hast ja schon gesagt, ich bin beim Entsorgungsverband Saar. Ich bin Chef der Bauabteilung. Ich weiß gar nicht, wie lange genau, 1996 bin ich fertig. So jetzt habe jetzt ein oder andere Jahr als Ingenieur schon hinter mir, war erst in der Altlastensanierung, in der Tagebau, Renaturierung und dann seit eigentlich 2001 in der Siedlungswasserwirtschaft durchgängig. Bin dann irgendwann zum EVS, war Projektleiter, dann Bereichsleiter und jetzt Geschäftsbereichsleiter. Und ja, bin dann aber irgendwann auch auf die Idee gekommen, würde ja gerne noch mal promovieren. Ich habe das ja nicht nach dem Studium gemacht, sondern berufsbegleitend. Mhm. Und da ging es dann mal los, da war ich so ein bisschen auf Themensuche. Und dann mein erstes Projekt beim EVS war ein Feinrechen. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, da ging es dann mit Hydraulik und so weiter los. Und deswegen habe ich gesagt, oh, Feinrechnen wäre ein schönes Thema. Dazu gibt es noch nicht viel, eigentlich fast gar nichts. Ich suche mir mal eine Universität. Oh, der Klaus holt sich auch ein Bier. Ich gehe auch gleich an meinen Kühlschrank, wenn ihr so weitermacht. Und habe mir dann eine Universität gesucht. Das war die Uni Luxemburg. Der Professor Hansen war mein Doktorvater. Habe ich ihm mein Thema vorgestellt und habe gesagt, na, ob er mich betreuen würde, sagte er ja, hat aber auch gesagt, aber Vorsicht, nebenberuflich promovieren ist anspruchsvoll. Das schaffen manche nicht. Man sollte sich das gut überlegen. Ich war damals noch U40, also quasi jung, dynamisch und aufstrebend und habe gesagt, ja, ich will. Und dann habe ich angefangen. Da habe ich mich aber relativ schnell auch in das Thema Geschichte der Abwasserreinigung vertieft. Ich habe mir da so alte Quellen besucht und gesucht und das war eigentlich so immer ein kleines Steckenpferd und da dachte ich, konnte ich mich austoben.
Genau, Thomas, also an der Stelle ist das, ich meine, das bricht so ein bisschen, es fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich meine, es gehört natürlich für eine gute Einleitung auch irgendwie dazu, aber es fällt schon irgendwie auf, du schreibst ein Buch über Feinrechen in der Abwasserreinigung. Wäre vielleicht auch mal ein Thema für einen Podcast, jetzt wo wir uns drüber unterhalten. Aber ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum schreibst du überhaupt ein so ausführliches Kapitel über die Geschichte der Abwasserreinigung in einem Buch über Feinrechen? Kannst du uns die Frage beantworten?
Die Frage, ja, kann ich, klar. Ich habe, wie gesagt, einen Haufen Quellen gesammelt und nach dem ersten Jahr bin ich beim Professor Hansen aufgeschlagen. Der hat sich das Ganze angeguckt, was ich zusammengeschrieben habe in einem Jahr und hat gemeint, naja, ich müsste das aber mal ordentlich eindampfen. Weil hätte ich so weitergemacht, wäre, glaube ich, die Dissertation so um die 1000 Seiten stark gewesen und das war doch ein bisschen ausschweifend. Und so habe ich natürlich das, was ich geschrieben habe und gefunden habe, nicht weggeworfen, aber erstmal auf die Seite gelegt. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ach komm, so ein Kapitel zur Geschichte der Abwasserreinigung passt doch eigentlich als Hinleitung auf Reinigungstechniken für Grobstoffe vielleicht ganz gut rein. Mhm. Und fand eine lustige Geschichte noch, der Professor Hansen hat dann nach meiner Verteidigung direkt gesagt, also ich habe den Herrn Uckschießer gewarnt, dass das viel Arbeit ist, aber als er nach einem Jahr mit 250 Seiten geschrieben vor mir stand, habe ich gewusst, er meint das ernst. Ja, und so ist das Buch eigentlich entstanden.
Okay, tatsächlich finden wir dieses Kapitel über die Geschichte der Abwasserreinigung in einem Buch, in dem es ja hauptsächlich über Feinrechen geht. Aber jetzt soll ja heute, wie gesagt, aufgrund der Beobachtungen und der Fragen, die ich mir da auf Neuschwanstein gestellt habe, ist das Thema eben die Geschichte der Abwassertechnik. Und da habe ich mir ja auch die Frage gestellt, wann und wo es die ersten Abwasserinfrastrukturen gab auf der Welt und wie sich diese so über die Jahrhunderte oder vielleicht auch Jahrtausende bis heute entwickelt haben.
Ja, also den Drang, die Hinterlassenschaften zu entsorgen, den gibt es ja wahrscheinlich, seit es Menschen gibt. Das war natürlich relativ einfach, früher mal in Gruben und so weiter und so fort. Als es dann natürlich immer größere Siedlungen gab, war das irgendwann ja nicht mehr möglich. Und tatsächlich ist es bereits in Babylonien und Assyrien gab es schon erste Kanalisation. Das war um 4500 vor Christus sogar. Die haben Hauptkanäle gehabt, wo sie Abwasser durch Hauptstraßen aus den Orten rausgeleitet haben und sie haben teilweise auch Abwasser schon versickern oder verdunsten lassen. Ja, das war so der Beginn. Das wurde dann natürlich immer weiter verfeinert. Dann gab es in Indien, gab es das auch, ungefähr vor 4000 Jahren. Die hatten richtige Städte mit 50.000 Einwohnern, die hatten Hauptkanäle in den Straßen, die waren nur 2-3 Meter breit und hatten Seitenkanäle aus den Seitengästen, also schon recht ausgeklügelt, auch hydraulisch abgestuft, je nach Wassermenge, größer, kleiner. Mhm. Und so angeblich gab es sogar das erste Wasserklosett damals in Indien. Habe ich leider kein Bild zu gefunden, hätte ich sehr interessant gefunden. Ja, und dann ging es natürlich weiter. Die Ägypter haben es dann natürlich vorrangig verwendet, um ihre Tempelanlagen zu entwässern. Aber auch die Schöpfräder am Nil, die haben sie einerseits genommen, um den Nil auf ihre Felder zu bringen und andererseits, um die Hinterlassenschaften in den Nil zu bringen. Also die waren da auch sehr erfinderisch. Ja. Natürlich alles nicht flächendeckend. Ne? Es gab sicherlich auf dem, in Anführungsstrichen, flachen Land wieder mal die klassische Grube oder ein Gefäß oder was auch immer. Ja. Dann haben es die Griechen natürlich weiterentwickelt und nicht zur Perfektion, aber richtig professionell waren ja die Römer, die ja ein eine unheimlich gute Infrastruktur hatten, was die Wasserversorgung betraf, aber auch eben die Abwasserentsorgung. Die Cloaca Maxima war ja das ist ja, glaube ich, ein Schlagwort, das jeder mal gehört hat.
Ja.
Und die haben auch ein richtiges Geschäft damit betrieben, ne? Die hatten ja richtige Latrinenpächter, also wie die klassische Bahnhofstoilette
bei uns. Vicuña non olet.
Ja, genau.
Vicuña non olet, genau. Und daher kommt vermutlich dann auch der Begriff ein Geschäft machen. Ja,
ja und ja. Die Römer die Latrinenpächter hatten einen ganz interessanten Werbespruch. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz zusammenkriege. Ungefähr so, hüte dich auf die Straße zu machen, sonst wird dich Jupiters Zorn treffen. Das war der Werbespruch der römischen Latrinenpächter, also auch ganz, ganz spannend, ja. Mhm. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt, bis hin zu, das Thema Mittelalter spare ich mal aus, bis hin zur Kanalisation.
Können wir da mal kurz drauf eingehen? Wie konnte das sein, dass man im alten Rom öffentliche Toiletten hatte, Cloaca Maxima, Bädersysteme und dass wir das im Mittelalter verlernen konnten. Wie ging das? Weil die haben ja auch in Köln die Römer, also Köln ist ja eine römergebaute Stadt, London auch und Mainz und so weiter. Aber wie konnte es sein, dass wir im Mittelalter das verlernen und erst später wieder neu gelernt haben? Gibt es da eine Erklärung für?
Also so richtig eine Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wo dieser Punkt war, dass man dieses Wissen nicht weiter fortgeführt hat, weil die nächste Entwicklung wäre ja dann wirklich eine professionelle Abwasserreinigung gewesen, die nächste logische Entwicklung. Es ist einfach untergegangen, natürlich mit dem Untergang des Römischen Reiches, der Barbaren, Kriege und so weiter und so fort. Da hatten die Menschen vielleicht andere Probleme, als auf eine super Abwasserinfrastruktur zu achten. Die waren vermutlich auch damit beschäftigt, Kaltzeiten, Dürren, Missernten und so weiter. Die waren einfach mit dem Überleben beschäftigt, denke ich mal. Mhm.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe nach Indien, Pakistan, ja. Syrien, was du vorhin gesagt hattest? Ich meine, ich muss ja, das waren ja offensichtlich auch so Schwemmkanalisationen,
ja.
Wo also das Abwasser mit anderem Wasser irgendwie aus der Siedlungsinfrastruktur herausgespült wurde. Mhm. Weißt du, wie man dieses Wasser zur Verfügung gestellt hat? Waren das einfach Eimer im einfachsten Fall, die man dann sozusagen dem Geschäft hinterhergeschüttet hat? Oder gab es da schon irgendwelche funktionierenden Systeme, die ja irgendwie mit Speichern, mit Hochbehältern irgendwie über so ein Verteilsystem funktioniert haben?
Das war sicherlich unterschiedlich. Zu Anfang hat man sich auch Quellen einfach genutzt, die man zum Teil durch diese Rohre geleitet hat, dass immer ein gewisser Wasserfluss da war. Im Rom hat man das aber natürlich mit den Wasserspeichern professionell betrieben. Da hat man eine richtig gezielte Schwallspülung ausgelöst, um die Kanalisation zu reinigen. Also da, das gab es dann, also eine gezielte Bewirtschaftung hatte, glaube ich, zuerst das alte Rom.
Mhm. Dann war, sagen wir jetzt aus deiner Sicht, ist eine Frage an dich, war dann auch aus deiner Sicht die das Römische Reich sozusagen die Epoche, die am innovativsten war? Ja? Welche Epoche war denn deiner Meinung nach am innovativsten, vielleicht auch am wichtigsten für die Abwasserinfrastruktur? Natürlich auch, wenn man den epochalen Kontext und den historischen Hintergrund und den Entwicklungsstand der Bevölkerung berücksichtigt, wenn man das überhaupt so scharf jetzt hier trennen kann. Ne?
Ja, also Rom ist sicherlich in puncto Innovation ganz vorne dabei. Die haben natürlich das Wissen aus den Kulturen vorne dran übernommen und aber schon bis fast zur Perfektion weiterentwickelt für die damaligen Verhältnisse, für die damaligen Möglichkeiten. Also Rom war mit Sicherheit sehr, sehr innovativ. Und dann fing es aber eigentlich erst wieder an mit der Industrialisierung, als die Menschen gemerkt haben, also klar, wir haben tolle Fabriken, wir bauen tolle Maschinen, wir haben auf einmal nicht mehr die besten Lebensbedingungen, die Luft wird schlecht und das Wasser wird auch schlecht. Und dann gab es so einen nächsten Schub, ja, das Abwasser sollte nicht auf die Straße, das muss weg. Ja, und das war so spätes Mittelalter. Ich meine, im Mittelalter waren sie ja nicht ganz dumm, die haben jetzt auch schon sogar Straßenreinigungsverträge gemacht im 14. Jahrhundert, damit die Straßen innerhalb eines Jahres freigekehrt werden mussten. Aber nachhaltiges Abwassersystem, das war dann erst im 19. Jahrhundert, zumindest zur Ableitung. Es ging ja bisher immer nur, das Wasser muss weg. Ja. Aber eben, es wurde nicht behandelt. Und da die Menschen ja immer noch in einem geschlossenen Wasserkreislauf leben, haben die das Wasser natürlich auch wieder genommen und für was anderes benutzt. Also das war nicht so ganz schick, sag ich mal.
Aber hat man das schon gewusst, dass das ein Problem macht? Weil also Krankheiten ja, war, und so, das war ja erst so zu Robert Koch, Pettenkofer ja, und so weiter, ne?
Ja, ich sag mal, diese mikrobiologischen Ansätze, die waren natürlich später. Es gab im Spätmittelalter schon die Tendenzen oder die Erkenntnisse, vielleicht nicht aller Stadtväter, aber vieler, dass man zum Beispiel bestimmte Gewerbe nicht in der Nähe von Wassergewinnungsstätten ansiedeln sollte. Oder eben auch, dass man nannte es damals Unrat, dass der Unrat eben nicht in die Nähe dieser Gebiete kommen sollte. Das war aber nur lokal bezogen, immer auf die jeweilige Siedlung, weil ein paar Kilometer weiter gab es die nächste Siedlung, die dann das Geschäft 1:1 wieder runtergekriegt hat. Also das war dann eher nach dem Motto, bei uns ist es aus den Augen, also ist es aus dem Sinn.
Also es ging am Anfang eigentlich darum, dass man das aus der Stadt ableitet, das Regenwasser. Ja. Ne? Also quasi raus, damit es nicht alles überschwemmt.
Raus und weg. Und alles, was auf der Straße liegt, möge es möglichst mitnehmen. Ne?
Hat man, oder anders gefragt, ab wann hat man irgendwie einen Zusammenhang erkannt zwischen Seuchen? Ich meine, im Mittelalter gab es ja Pest, Typhus, ja. Cholera. Also einen Zusammenhang zwischen diesen Seuchen und einer Hygiene, die jetzt mit einem funktionierenden Abwassersystem zusammenhängt. Kannst du dazu was sagen?
Das ist, glaube ich, schwierig. Ich denke, intelligenteren Leuten war es damals schon klar, dass von schmutzigem Wasser, aus schmutzigem Wasser kein gesundes Leben resultieren kann. Ne? Das haben viele erkannt, aber viele Leute haben das wahrscheinlich auch nicht hinterfragt. Ich meine, wie war es dann im Mittelalter? Eine Seuche war eine Gottesstrafe im Prinzip. Es wurde nicht viel hinterfragt in der Masse. Und ja, das hat ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich auch zeitgenössische Berichte gab aus an der Anfangszeit der Industrialisierung, wo dann wirklich diese massiven Verschmutzungen waren, wo die Flüsse eben, da gab es ja Berichte aus England, wo ein Anwohner nachts wach geworden ist, weil er brennende Gasblasen auf dem Gewässer hatte, die haben ihn wach gemacht oder unheimlich viele Hundekadaver und so weiter und so fort angeschwemmt wurden. Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen das Bewusstsein eingesetzt, wir müssen mit dem Abwasser irgendwas anstellen.
Säubern, sozusagen. Ne?
Ja, naja, erstmal wirklich aus den Städten ableiten, damit dieser direkte Kontakt nicht mehr da ist. Da gibt es ja auch so, ich glaube für Berlin oder Stuttgart habe ich das mal gemacht, gibt es ganz klar Einführung der Kanalisation und die Typhusfälle gehen nach unten. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz frappierender Zusammenhang, den man da sehen kann. Aber da war das Wasser eben nur abgeleitet und man hat damit noch nicht viel getan. Dann musste man natürlich langsam auch mal anfangen, sich Gedanken zu machen, was kann ich an Reinigungswirkung machen, denn die Reinigungswirkung der Flüsse war natürlich in der damaligen Zeit bei weitem erschöpft.
Ja, sicherlich. Da waren die Ökosysteme sicherlich mehr als überfordert. Aber das ist doch ein interessanter Punkt. Wann kam dieser Reinigungsgedanke denn erstmalig auf? Also ich habe jetzt gelernt, okay, ableiten, das gab es schon, je nachdem, wo man jetzt hinschaut, gibt es das wohl schon länger. Ja? Hast du gesagt, Syrien, Pakistan, Indien und so weiter. Und dann die Römer am innovativsten in der Entwicklung dieser Technik mit der Cloaca Maxima. Aber wann kam wirklich der Gedanke, wie du jetzt auch gesagt hast, okay, jetzt müssen wir nicht nur raus mit dem Schmutzwasser aus unseren Siedlungen und es in die Gewässer einleiten, sondern jetzt müssen wir es irgendwo auch sammeln und behandeln. Und wie haben die ersten Behandlungsanlagen ausgesehen? Auch eine spannende Frage. Waren sicherlich einfach nur ganz simple Absetzbecken, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also das ging ja auch zum Teil in manchen Ecken schon auch Ende des Mittelalters los, dass man einfach das Abwasser auf Felder geleitet hat oder über Kanäle in irgendwelche Bodenzonen versickert hat, die dann natürlich irgendwann ausgetauscht werden mussten, weil sie einfach erschöpft waren. Das gab es vereinzelt. Ja, so Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts kam so der Blick auch auf die Natur, beziehungsweise zwangsläufig auf die Gewässer, weil die natürlich die Lebensgrundlage waren. Und gerade in Großstädten muss es um diese Zeit mit den Gewässern sehr, sehr, sehr schlimm ausgesehen haben. Also gibt es auch Berichte aus Paris, wo das Wasser einfach nur schwarz war und mit Fett und irgendwelchen Zeug an der Oberfläche schwamm und dass selbst die damaligen Menschen gesagt haben, hier kann kein Leben mehr existieren, wir müssen also was tun. Und dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, so Kläranlagen zu bauen. Das waren, da kommen wir jetzt langsam zum Rechen, das waren zum Beispiel.
Wie kommt man darauf, eine Kläranlage zu bauen?
Genau, spannend, genau, genau, genau.
Ja, wenn du noch eine Ahnung von Bakterien oder sowas hast, wie machst du das Wasser sauber? Erst, also das ist ja gar nicht so einfach, ne? Da erst mal drauf, die Technik zu kommen, ne?
Ja, das hat sich auch entwickelt, aber dann eigentlich relativ zügig, muss ich sagen. Also natürlich war das Erste, was man sieht, sind die groben Dinger im Abwasser. Was immer auch damals mitgeschwommen ist, da hat man gesagt, das muss raus. Mhm. Ja? Und dann hat man gesehen, da ist ja noch so, wie jetzt auch, Sand oder absetzbare Stoffe im Abwasser. Was macht man damit? Naja, wenn es lange und langsam fließt, setzt sich es halt ab. Dann ist es auch raus. Und das war für einige Zeit schon das Ende der Abwasserreinigung. Interessanterweise hat man das nicht gemacht, um jetzt unbedingt das Wasser ganz sauber zu machen, sondern damit man beim Spazierengehen am Fluss nicht ästhetisch beeinträchtigt wird, musste das Wasser möglichst von diesen Stoffen befreit sein. Ne? Das war auch eine interessante Motivation.
Aber ich habe auch dafür gehört, dass das auch eine Motivation ist, das als Düngemittel zu verwenden. Also ich habe das in Zürich bei einer Kläranlagenführung gesagt, dass die sich dann richtig gestritten haben, wer diese Kacke und so bekommt, weil die dieses Zeug bekommen, haben größere Ernten eingefahren als die, die das nicht kriegen. Und da haben sich die Bauern richtig untereinander gestritten.
Ja gut, das war ja im Prinzip menschlicher Naturdünger. Ja, ich denke auch, dass es auf den Rieselfeldern, auf denen es damals, vielleicht ist es auch so entdeckt worden, dass es auf den Rieselfeldern, auf denen es damals versickert wurde, einfach besser gewachsen ist. Ja? Und dann hat man gesagt, da muss ja was dran sein. Und dann weckt man natürlich auch Begehrlichkeiten und sagt, ja, ich will da aber auch was von haben. Ja? Und so ist das mit Sicherheit gekommen, dass die Bauern sich dann auch um die Hinterlassenschaften gestritten haben, natürlich. Ja.
Jetzt gehe ich nochmal zurück. Lässt sich darüber vielleicht erklären, dass die Ägypter zum Beispiel Exkremente und Urin so für heilig hielten? Ist das auf die Düngewirkung zurückzuführen? Weil die Ägypter waren ja auch relativ weit entwickelt in der Landwirtschaft. Und ich weiß, ich habe das irgendwo mal gehört, dass die wirklich so Exkremente und besonders Urin für heilig hielten oder zumindest irgendwie das in irgendeiner Art und Weise gehuldigt haben. Ja, das ist schon crazy,
Ich meine, die Ägypter haben das ja sicherlich auch mitgekriegt, als sie das, die Hinterlassenschaften in die Nähe des Nils gebracht haben und auf die Nähe der Felder gebracht haben, um es mit den Schöpfrädern dann vielleicht mal wieder raus zu transportieren. Da haben sie schon gemerkt, das wächst besser. Und der Urin, den hat man zum Beispiel auch für Stoffenfärben genutzt. Das war ein Wirtschaftsgut. Ja. Also die Römer haben das gemacht in Pompeji, glaube ich. Die haben eine richtige Färbeindustrie gehabt.
Verrückt, okay.
Also deswegen, das war schon relativ früh als Wertstoff, Kreislaufwirtschaft, würde man heute sagen, begriffen. Es war natürlich auch noch nicht großartig verunreinigt, es waren keine Pharmazeutika drin, es war ein Naturprodukt zum damaligen Zeitpunkt. Von daher.
Ist auch heute noch, ne?
Ein bisschen anders vielleicht, aber ja.
Okay. Ja, total spannend. Thomas, noch so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, jetzt, als ich mir Gedanken darüber über unser Thema gemacht habe. Ist dir bekannt, ob es auch Negativentwicklungen gibt? Oder ging es im Sinne der Verbesserung irgendwie in der Entwicklung, in der technischen Entwicklung, stetig bergauf?
Nee, das war eher so eine typische Berg- und Talgeschichte. Ne? Also Wenn ich dann an die Zustände im Mittelalter denke, wo wirklich die Straßen und Gassen kniehoch oder knöchelhoch mit dem Unrat bedeckt gewesen sein müssen. Wir wissen es ja nicht, wir wissen es aus Überlieferungen. Ich meine, da gibt es ja auch so einige drastische Schilderungen. Mich erinnert mich, da lief ja auch alles mögliche Getier auf den Straßen herum. Also von Schweinen, Gänse, Hühner, das war ja normal, dass das alles draußen auf der Straße war. Und mit den entsprechenden
Niederlassenschaften. Ja, die dienten ja auch der Ernährung. Diese Tiere, die dann man draußen auf der Straße fand, die dienten ja auch der Ernährung der Bevölkerung.
Genau.
Ne? Ja. Das war dann so ein Kreislauf wieder.
Das war ein richtiger Kreislauf. Und es war jetzt ein bisschen ein witziger Name. Der Sohn von Ludwig den Dicken, einer seiner Söhne, ist gestürzt von seinem Pferd und ist daran verstorben, weil ihm ein Schwein vors Pferd gelaufen ist. Ja, ist Tatsache. Und man hat aber jetzt nicht extra, jetzt hat man aber nicht gesagt, nee, wir müssen die Schweine wegsperren. Nee, man hat gesagt, die Schweine müssen Glöckchen tragen, damit die Reiter sie hören können. Das war der Schluss daraus. Also auch ein bisschen skurril, wie man damals absolut so agiert hat. Ne? Also, aber wie gesagt,
genau wie im
Mittelalter war für mich so ein bisschen.
Wir können ja kein Tempolimit machen, weil man muss einfach die Straße besser machen. Oder der andere muss besser aufpassen. Na egal, aber jetzt kommen wir ja erste, das ist ja quasi, was du jetzt beschrieben hast zur Abwasserbehandlung, ist ja die erste Reinigungsstufe eigentlich, ne?
Ja.
Wenn wir jetzt mal die vier Reinigungsstufen, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen drüber, mechanische Reinigung, biologische Reinigung, chemische Reinigung und jetzt die vierte Reinigungsstufe, die in aller Munde ist mit der kommunalen Abwasserrichtlinie, Spurenstoffe und so weiter. Und das ist ja auch deine Expertise, diese erste Stufe, deswegen hast du ja auch die Geschichte dahin entwickelt. Und jetzt hast du ja von Rechen gesprochen. Hat man das von Anfang an mit Rechen gemacht? Und was für Rechen gibt es denn? Und was ist überhaupt ein Feinrechen? Weil es gibt ja Grobrechen, Feinrechen. Erzähl uns da mal ein bisschen noch was dazu. Ist jetzt da Rechen und was muss man da so beachten?
Genau. Ja, was hat man... Man hat es eigentlich relativ zügig begonnen, mit Rechen die Grobstoffe rauszuholen. Der Anfang waren so handgeräumte Rechen. Also, glaube ich, an der Kläranlage Köln war es sogar. Da waren so mehrere breite Rechenfelder nebeneinander. Erst ein bisschen weiter, glaube mit 20 oder 60 Millimeter und dann 20 Millimeter. Und da oben waren dann so Bedienstege. Und da stand dann immer einer mit einer Hake und hat das immer freigeschert. Also Rechen.
Also man kann sich vorstellen, das Wasser kommt angeflossen, möglichst breit.
Ja.
Und dann hat man so schräg Stangen mit einem Abstand, du sagst jetzt gerade die 40 Millimeter, 20 Millimeter, wie so Stangen, das könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, was gerade mit den Händen so schräg 45 Grad ins Wasser gestellt. Und dann muss das Wasser da durch und dann bleibt das an den Stangen so hängen. Und wenn man das jetzt nicht freischert, wie du sagst, dann wird ja der Wasserstand dahinter immer mehr aufstauen.
Genau, es verschließt sich die durchströmbare Fläche. Wird immer dichter, der Wasserstand steigt. Und wenn man irgendwann gar nichts unternehmen würde, würde es dann überlaufen.
Genau. Und deswegen muss hinten einer mit einer Hake stehen, quasi, der immer den Zwischenraum zwischen diesen, wie sagt man, Rechen? Man sagt Rechen. Also ein Laie, ich damals, als ich zum ersten Mal von Rechen gehört habe, auf einer Kläranlage, hat mein Chef erzählt, ja, wir gucken uns mal den Rechen an. Und ich dachte so, Rechen, was willst du mit Rechen? Ja, wir als Abwassertechniker denken dann so wahrscheinlich, ja, Rechen halt. Aber ich konnte, oder ein Screen, im Englischen ist ja ein Screen, ja?
Ja.
Das ist quasi 20 und 40, das ist ja Grobrechen, wollte man heute
das
sagen,
ist
oder?
Grobrechen, ja. Das ist Grobrechen. Also Screen ist übrigens ganz witzig, wenn du mal den Google-Übersetzer bemühst und Screen, also wenn du Fachliteratur zu Rechen, ich kann kein Französisch, ich hatte eine französische Quelle. Die habe ich dem Google-Übersetzer anvertraut und der hat mir dann immer den Rechen mit Monitor übersetzt, weil Screen ist ja ein Bildschirm. Ja,
ja.
Also,
ja, klar.
Aber ja, das dazu, ja.
So, und also das wurde manuell gereinigt, ne?
Ja.
Das heißt, da gab es richtig Rechen. Also es war ein harter Knochenjob, muss man sagen.
Die haben im Zulauf zur Kläranlage, teilweise auch unterirdisch, in Frankfurt war das so, die hatten handgeräumten Rechen, da standen drei Mann in einer Reihe mit so breiten Besen, so ein Meter, anderthalb breit an der langen Stange und haben immer hochgezogen. Und das wirklich, natürlich dann wahrscheinlich 12 Stunden am Tag, bis sie abgelöst wurden von der nächsten Kolonne. Natürlich ist es auch, wenn man so lange da unten diesen Fäkalkeimen ausgesetzt wird, auch wenn man sie einatmet. Also ich denke nicht, dass die Leute eine sehr, sehr, sehr hohe Lebenserwartung hatten.
Also es war wirklich noch ein harter Knochenjob im Vergleich zu heute, wo das ja automatisiert passiert. Da hat man quasi auch den, aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Das Wasser strömt durch den Schrägen. Sind das, wie schräg sind die Rechen? Ist das vorgegeben oder ist das?
Nee. Also da gibt es so einen Bereich, also theoretisch können sie fast senkrecht stehen. Je senkrechter sie stehen, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass das Rechengut, das sich an den Stäben ablagert, wieder runterrutscht. So ein bisschen Neigung ist gut. Mehr Neigung heißt auch, mehr Rechenfläche ist im Wasser, mehr Stabfläche ist im Wasser. Das heißt, es ist hydraulisch günstiger. Ich brauche nicht so schnell räumen. Ich kann ein bisschen mehr Rechengut ablagern. So der Bereich ist so zwischen fast 90 und nach unten so um die 30 Grad. Ich habe jetzt auch schon von einem Horizontalrechen gehört. Der liegt also mit 0 Grad Neigung an der Sohle. Der ist aber außer Wasserkraft. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber das gibt es auch. Aber in der Abwassertechnik, ja, fast von 30 bis fast 90 Grad.
So, und das ist quasi Grobrechen gewesen. Sorry, Thomas.
Genau. Ich weiß schon, was du fragen wolltest. Und das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Weil das Buch heißt, der geht ja über Feinrechen. Und jetzt habe ich gelernt, okay, jetzt gibt es natürlich logischerweise erst ein Grobrechen. Da wäre jetzt die Frage, der sitzt sicherlich irgendwo, sag's mir, Namensanfang irgendwie oder noch davor oder das?
Ganz spannend. Nee, also Grobrechen sitzt in aller Regel vor dem Sandfang. Der soll ja schon möglichst viel abfangen. Der Sandfang ist ja dann eher ein sanft durchströmtes Becken. Da will man ja aber keine Schwimmstoffe wie
die
irgendwelche Hygieneartikel mehr drauf haben. Die sollen ja möglichst da schon weg sein.
Genau. Und dann ist die Frage, wo sitzt denn dann der Feinrechen und wie unterscheidet sich der Grobrechen vom Feinrechen?
Grobrechen, sage ich mal, zwischen 15, um die 15 Millimeter, da ist für mich so die Grenze grob fein, 10 Millimeter. Also ab 10 Millimeter würde ich vom Feinrechen sprechen, das geht dann runter bis 2 Millimeter vielleicht, 1 Millimeter und dann ist es eher ein Feinstrechen. Das wäre für mich so die Einteilung, wobei es auch Kläranlagen gibt, die ein Grobrechen mit einer Spaltweite von 6 Millimetern haben. Der Feinrechen hat dann 3 Millimeter. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel die Kläranlage Wien, das ist eigentlich hochspannend. Die haben, ich meine, 6 Grobrechenfelder vor dem Sandfang, dann haben sie einen Sandfang und am Ende des Sandfangs sitzen dann die Feinrechenfelder. Also das ist schon relativ schick. Aber in der Regel ist es Grobrechen, Feinrechen und Sandfang. Das ist so die klassische Reihenfolge.
Bei kleineren Kläranlagen habe ich fast gar keine Grobrechen mehr. Ne? Das habe ich jetzt so festgestellt. Die haben fast nur noch Feinrechen. Und es wird immer feiner auch eigentlich, was man da nutzt in der Technik her. Ne? Also die neuen, die ich so sehe, das letzte, was ich gesehen habe, war jetzt 2 Millimeter. Und das hält natürlich dann schon viel ab. Sagt man so, ist das die Benchmark? Ist das das Q-Tip? Oder was sagst du, was ist so das, was man eigentlich so am schwierigsten zurückhalten kann?
Q-Tips kannst du eigentlich nie zurückhalten, weil die sind so schon lang und schmal, die drehen sich immer mit der Strömung, die gehen gerade durch. Witzigerweise, unsere Betriebsleute sagen, auch Damenbinden sind ideal, um durch ein Rechen durchzugehen, weil die sich manchmal senkrecht in die Strömung stellen, die sind keinen Millimeter dick und flutsch sind sie durch. Also was passiert was passt durch ein Rechen durch, ist immer wieder spannend. Aber die Spaltweite hängt auch ein bisschen vom Einsatzzweck ab. Also wenn ich zum Beispiel eine Schlammfaulung habe, will ich natürlich relativ störstoffarmes Wasser. Das heißt, ich werde bemüht sein, meinen Rechen möglichst fein zu machen, damit ich im Faulturm später, wo ich das Gas ja gewinne, möglichst wenig Fremdstoffe habe. Also Kunststoffablagerungen oder Kunststoff-Q-Tips oder andere Berge von Tüchern oder so will ich da drin einfach nicht haben. Ja. Und normalerweise bei einer herkömmlichen Stabilisierungsanlage ist der Trend so zwischen 4 und 6 Millimetern als Vorreinigung. Bei Stabrechen, es gibt ja natürlich auch noch Lochsiebe und so weiter und so fort. Da sind noch andere Querschnitte und da ist viel möglich.
Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen von unserem ursprünglichen Thema abgewichen.
Ja.
Hin dann doch zum Thema Rechen. Aber das ist ja auch dann daraus entwickelt sich ja dann auch nochmal eine Frage aus dem historischen Kontext heraus oder im historischen Kontext. Ja, wie viel, die Frage stelle ich mir, wie viel Prozent von dem, was vor Hunderten von Jahren so entwickelt wurde, steckt denn heute noch in der Technologie, die wir heute nutzen, die wir kennen, die wir tagtäglich im Einsatz haben und verwenden?
Also da steckt eigentlich recht viel drin. Wenn ich allein an das Absetzen der Störstoffe oder der Schwebestoffe denke, das haben wir ja im Prinzip im Sandfang, haben wir in der Vorklärung, wenn das Wasser biologisch gereinigt ist, haben wir hinten die Schlammflocken, die sich absetzen sollen in der Nachklärung. Also das reine Sedimentieren haben wir auf jeden Fall in ganz, ganz vielen Stellen auch in der Kläranlage. Auch das Raushaken von irgendwelchen Störstoffen, das ist auch schon oft oder länger praktiziert worden. Und selbst das biologische Verfahren, also diese zum Beispiel Scheibentauchkörper, ne, der Anfang von Scheibentauchkörpern waren rotierende Reisigwalzen, Zweige zusammengesteckt, die im Abwasser rotiert sind. Das war der Anfang von den Scheibentauchkörpern. Und das Belebungsverfahren, gut, das ist jetzt noch nicht so alt, das wurde 1912, meine ich, entdeckt.
Okay.
Aber es ist jetzt auch schon über 100 Jahre alt und ist auch jetzt seit geraumer Zeit im Einsatz. Und so, denke ich, hat sich ein hoher Prozentsatz eigentlich in der Abwassertechnik gehalten. Auch diese in der Kanalisation, diese Stoßspülungen, um die Ablagerung zu beseitigen. Mhm. Ne, auch das ist ja seit tausenden Jahren im Prinzip praktiziert worden. Also auch das ist nach wie vor eine Möglichkeit. Also wir haben, ich würde sagen, wir haben viel übernommen und noch ein bisschen was dazugelernt.
Okay, also bis zur ersten Abwasserreinigungsstufe, die anderen Stufen haben wir ja alle schon mal durchgemacht. Jetzt sind wir übrigens schon wieder 57 Minuten am Quatschen.
Nein.
Das Quatsch, doch.
Unfassbar. Unfassbar. Und ich bin, immer noch, ich bin das, immer noch beim ersten Bier, das ist ungewöhnlich.
Wie schnell das vorbeigeht. Ja? Thomas U. Punkt. Ja. Jetzt haben wir am Ende ja immer so, damit wir nicht noch wieder noch einen neuen Rekord aufstellen, haben wir am Ende mal so ein paar Fragen. So, ich habe mir mal so ein paar überlegt. Ich weiß nicht, ob Thomas Karpunkt, ob du dir auch noch ein paar überlegst. Ich habe so ein bisschen, ich habe einfach mal hier, wenn du da entweder oder Fragen. Vielleicht so für dich. Die erste wäre zum Beispiel sowas: antike römische Kanäle oder die modernen Abwasserkanäle von heute. Was beeindruckt dich mehr?
Die antiken römischen natürlich.
Okay. Hast du dir mal irgendwas angeguckt in die Richtung? Warst du mal bei der Cloaca Maxima in Rom?
Noch nicht. Zu meiner Schande noch nicht.
Ja. Also ich sehe immer, ich habe im Status im WhatsApp immer einen Kollegen aus Aachen, der stellt immer so aktuelle Bilder aus seinem Kanal, so gemauerte Kanäle vor uns. Ja. Schon beeindruckend, was sie da vor 100 Jahren gebaut haben, ne?
Ja, ich war mal in Dresden im alten Kanal. Ich war auch in Wien mal kurz drin. Also das ist schon...
Dann müsstest du dir in Dresden den Frank Mennig dann mit dem Frank Mennig das gemacht haben wahrscheinlich, oder? Der ist da auch so Experte für alte Kanäle und sowas. Es gibt so einen alten Kanal am Zwinger direkt wahrscheinlich. Mhm. Dann meinst du den, ne?
Ja.
Gut. Genau. Was habe ich hier noch stehen? Jetzt ist ja eigentlich biologische oder mechanische Abwasserreinigung. Was findest du spannender?
Jetzt habe ich doch das Buch geschrieben. Ja, klar, die Mechanik.
Aber dazu muss man wissen, 70% der Reinigung vom Abwasser passiert ja in der Mechanik, ne? Ja. In der mechanischen ersten Stufe. Also das größte Teil heißt ja immer noch, ist die erste Stufe. Die muss perfekt funktionieren, ne? Muss man dein Buch auf jeden Fall mal reinschauen, ne? Ne? Also das heißt ja, Feinrechen in der Abwasserreinigung. Kann sich jeder mal googeln. Ich habe es nebenbei hier auch mal gegoogelt von 2017. Ist auch nicht teuer, müsst ihr jetzt alle kaufen. So, dann habe ich noch stehen. Forschung direkt an alten Abwassersystemen oder an der Praxis oder Studium von historischen Dokumenten. Was findest du spannender?
Oh, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer. Also ich bin ja auch gern in der Praxis unterwegs, weil einfach das eine ist die Theorie, das unter Labormaßstab, und dann muss es sich in der Praxis halt bewahrheiten. Da bin ich dann doch eher Praxis, glaube ich.
Okay. Thomas Kreiter, jetzt habe ich für dich auch noch einen.
Für mich? Wow, okay. Ja. Dann mal los.
Lehranlagenführung mit deinen Studenten oder so eine richtig geile Vorlesung über Abwassertechnik?
Führung. Raus. Dinge sehen, man muss das begreifen, mit allen Sinnen wahrnehmen. Und dazu gehört auch, dass man es mal riecht, dass man es sieht, dass man es hört, dass man es fühlt. Ganz klar für mich immer der Exkurs. Ja.
So, und dann, ja, das hatte ich jetzt schon, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? So, und dann war eigentlich noch die Frage vielleicht an euch beide. Wie sieht für euch so der optimale Tag oder der optimale Tag im Job so aus, was ihr so, wie sieht euer Lieblingsarbeitstag so aus, vielleicht im letzten Jahr, was war euer Lieblingstag, den ihr so hattet, vielleicht wollt ihr damit noch die Leute mal mitnehmen, du, deine Studenten oder Thomas, vielleicht du.
Ja, da könnte ich jetzt relativ viel zu sagen, also für mich, ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund auch in die Lehre gegangen. Ihr seht es ja, also die Hörer sehen es nicht, aber ihr beide seht es vielleicht auch im Hintergrund, hängen so ein paar Gitarren. Ich bin, wie gesagt, in meinem Musikzimmer. Ich habe mein Studium finanziert schon als Gitarrenlehrer, habe dann auch am Wochenende gejobbt, in Bands gespielt, also in so Top 40 Coverbands, habe damit ein bisschen Geld verdient. Hatte dann tatsächlich auch mal das Ganze, also aus dem Gitarrenunterricht, aus dem hier quasi im Musikzimmer, wurde dann eine Musikschule, die ich mir quasi so mehr oder weniger mit einem Freund zusammen haben wir die berufsbegleitend aufgebaut. Die hatte dann zu Spitzenzeiten über 300 Schüler und irgendwie 20 Honorarkräfte. Also ich habe das immer schon auch sehr gerne gemacht, Wissen vermittelt und der perfekte Arbeitstag ist für mich der, wenn ich wie heute ich habe jetzt nicht gezählt, aber von 8 Uhr bis 15.30 Uhr durchgehend Vorlesung hatte. Die letzte Stunde ist dann Repetitorium, Hydromechanik und wenn dann die Leute am Schluss sagen, Herr Kreiter, vielen Dank, ich habe es verstanden und ich merke dann an der Unterhaltung mit den Studierenden, ich meine, ich kann ja dann gezielt Fragen stellen und ich sehe, zumindest habe ich den Eindruck, dass sie es wirklich verstanden haben, dann ist das für mich ein perfekter Tag. Dann gehe ich nach Hause, mache noch ein bisschen Co-Moderator im Podcast Abwassertalk, trinke ein Bier dabei und spiele gleich noch ein bisschen Gitarre. Dann ist das für mich der perfekte Arbeitstag.
Tja, was ist für mich der perfekte? Das ist immer sehr, sehr vielschichtig. Also ein perfekter Arbeitstag ist schon mal der nicht nur im Büro stattfindet. Ne? Also das... Klar, mein Job ist natürlich immer bürolastig, aber ich bin dann auch gerne mal draußen auf einer Baustelle und im Zweifelsfall mal bei einer Inbetriebnahme eben von einer mechanischen Reinigungsstufe, vom Feinrechen oder von einer Kläranlage insgesamt. Und das klappt alles super und das läuft alles so, wie man sich das ausgedacht hat. Das ist schon mal ein Riesenerfolg. Also da gehe ich dann auch gut gelaunt in den Feierabend, muss ich sagen. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen in den Wald oder ein bisschen zum Sport und dann zum Abschluss ein Selbstbelohnungsbier und dann ist der Tag ein guter Tag.
Ja, Mensch. Mein toller Tag war heute. Ich habe heute mit euch einen Podcast heute Abend aufgenommen. Ich bin den ganzen Tag drauf gefreut. Das war auch ganz toll. Das ist immer ein super Abschluss. Für mich gehört jetzt noch dazu, die Kids sitzen hier oben. Wir gehen jetzt noch ins Schwimmbad. Ja, das wird, glaube ich, auch ganz toll. Ja. Thomas Kreiter, ich muss jetzt meinen Nachnamen mal sagen. Du musst abmoderieren, du bist Gastmoderator.
Ich muss abmoderieren. Jetzt stellt sich raus, ob ich wirklich mal bis zum Ende durchgehört habe oder nicht. Ja, Thomas und Klaus, habt ihr noch abschließend irgendwelche letzten Worte, die ihr den Hörern mitteilen wollt?
Aus meiner Sicht nur, Abwassertechnik ist eine tolle Geschichte und es lohnt sich da mal näher reinzuschnuppern und es ist nichts Schlimmes, sondern ein richtig, richtig toller Job.
Und beim EVS kann man sich es wahrscheinlich auch ganz gut gehen lassen als Arbeitgeber, denke ich mal. Ihr sucht auch immer wahrscheinlich qualifizierte Leute, die sich bei euch bewerben wollen, hoffentlich. Ihr habt ja schon einige aus Baden-Württemberg uns abgeworben. Die Lisa, die bei dir in der Abteilung ist.
Ja, genau. Jetzt sagst du
natürlich auch wieder schöne Grüße.
Das war sehr schön, dass wir die Lisa bekommen haben. Da bin ich froh.
Ja. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Es hat mir Spaß gemacht. Das müssen wir wahrscheinlich öfter mal machen. Vielleicht kriegen wir das ja auch mal zu dritt irgendwie hin, irgendwie in irgendeiner Runde, dass, Bierchen nicht nur virtuell zu trinken, von dem wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben. Ansonsten sehe ich euch hoffentlich mal wieder persönlich demnächst. Und ja, Thomas,
ja,
willst du die letzten Pantarei. Worte sagen?
Die letzten Worte, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.